Und er steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 15, die Verse 1 bis 3, 11 bis 14 und 18 bis 32. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung, ihr findet es auch im Programmheft. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden.
Guten Morgen. Wir befinden uns in der Predigtreihe Schamlos gnädig, in der wir uns mit dem Gleichnis von den verlorenen Söhnen beschäftigen. Und dieses ist die vierte und letzte Predigt in dieser Reihe. Und ich habe mich wirklich sehr gefreut, nach diesen drei richtig guten Predigten von Tim auch selber noch Schätze aus der Geschichte für uns heute heben zu dürfen. Und das Gleichnis, das wir eben in Auszügen gehört haben, hat Jesus sich kunstvoll ausgedacht. Ja, bis ins Detail genial gestaltet, um den Menschen seiner Zeit und seiner Kultur etwas darüber mitzugeben, wie Gott ist, wie Gottes Charakter ist, wie er deswegen handelt und auch wo das ihren Vorstellungen widerspricht. Und erklärt damit den frommen und besonders religiösen Leuten seiner Zeit, warum er nicht ausschließlich mit ihnen abhängt. Jesus zeigt mit dem Gleichnis, es gibt zwei Wege, die man sein Leben gestalten kann. Für jeden dieser Wege steht eine Person in der Geschichte, jeweils ein Sohn. Und dann gibt es noch Gott, der Vater in der Geschichte ist. Wir haben über diese Wege die letzten Predigten viel gehört. Wenn du das jetzt noch nicht auf dem Schirm hast oder noch nicht weißt, dann herzliche Einladung, das zu hören. Wir haben heute nicht so viel Gelegenheit, uns auf den Jüngeren, auch den Weg und den Vergleich der Wege einzuschießen. Aber ein bisschen brauchen wir was als Voraussetzung. Weg 1, der jüngere Sohn, er will alles so machen, wie er es will. Er will Freiheit von Regeln oder die Regeln selber machen. Der Weg 2, der ältere Sohn, um den es heute geht, er versucht, alles richtig zu machen. Vor dem Gesetz, vor anderen, vor Gott, die Regeln einhalten. Und beide Beispiele der Söhne sind Extreme auf einer Skala, auf der wir alle wahrscheinlich irgendwo uns dazwischen einordnen könnten. Wir haben in den ersten Predigten ja viel vom Sohn gehört, vom ersten Sohn, vom Jüngeren. Und in der dritten, letzte Woche, sehr eindrucksvoll gesehen, wie der Vater die negative Aufmerksamkeit und die Folgen für seinen Sohn auf sich nimmt, die ihn bei der Rückkehr in sein Heimatdorf von der Dorfgemeinschaft erwarten. Wie er die Schande, die seinen geliebten Sohn erwartet, auf sich nimmt und ihn dadurch davon erlöst und wieder als Sohn annimmt, was dieser überhaupt nicht erwarten konnte. Und manches von dem, was Tim auch letztes Mal erzählt hat, sind Aspekte, die nicht explizit in unserem Bibeltext stehen. Die hat sich Tim aber nicht ausgedacht, sondern die waren für die ersten Hörer so selbstverständlich, dass sich Lukas die Worte spart und das gar nicht mit reinschreibt. Hat er nicht an uns gedacht, aber deswegen haben wir Experten, die für uns forschen in der Kultur und versuchen, das zu verstehen und uns heute zu zeigen. Wir haben ein Buch, das uns da sehr geprägt hat. Tim hat das letzte Woche schon erwähnt. Bei Slack gibt es auch nochmal die genauen Daten dazu. Sehr, sehr cool. Der ganz andere Vater, die Geschichte vom verlorenen Sohn aus nahöstlicher Perspektive. Hat mir auch sehr viel weitergeholfen. Und er nimmt Gedanken und Quellen aus der frühjüdischen Zeit mit rein, zur Zeit von Jesus, die nahöstliche Kultur und die dörfliche Kultur des Nahen Orients und hilft uns, das zu verstehen. Und bei der Vorbereitung habe ich entdeckt, wow, da steckt echt viel. Es geht ähnlich spannend und dramatisch weiter wie letzte Woche. Es ist ein Familiendrama, was Jesus hier erschaffen hat. Und das zeigt uns, wie dramatisch diese Welt und die Sache mit Gott eigentlich ist. Heute wird es, wie gesagt, um den älteren Bruder, den Erstgeborenen gehen, und zwar mit Hilfe von drei Schwerpunkten. Der erste, das Herz des älteren Bruders. Das zweite, Hoffnung für beide Söhne. Das dritte, was das verändert. Das Herz des älteren Bruders, Hoffnung für beide Söhne und was das verändert. Wenn ihr mitschreiben möchtet, ist sehr empfohlen. Punkt 1, das Herz des älteren Bruders. Ich will euch in die ganze Geschichte noch mal ganz kurz aus der Perspektive des älteren Bruders mit reinnehmen. Ein Mann hatte zwei Söhne, das lesen wir. Und er hört jetzt, dass sein Bruder angeblich seinem Vater den Tod gewünscht hat. Natürlich nicht wörtlich, aber der Sohn hätte gern sein Erbe ausgezahlt. Das heißt, dem Sohn ist eigentlich egal, ob sein Vater tot ist oder nicht. Er will Hauptsache das, was sein Vater ihm dann gibt. Und er hätte das gerne jetzt. Und er wird das gern woanders ausgeben. Er wird gern wegziehen. Das heißt, der Sohn hört, mein Bruder will nichts mit Papa zu tun haben. Er wünscht, der wäre tot. Und er merkt sofort, das ist in dieser Kultur und dieser Zeit für die Leute von Jesus völlig offensichtlich zu der Zeit ein Gesichtsverlust, eine tödliche Beleidigung für den Vater. Und ihm wird klar, oh, mein kleiner Bruder ist jetzt durch, beim ganzen Dorf, bei allen Leuten, die wir kennen. Alle werden das erfahren, falls sie es nicht schon wissen. Sie werden erfahren, dass mein kleiner Bruder so ein schlechter Sohn ist, unsere Familie anscheinend so zerrüttet. Was denken die Leute jetzt über meinen Vater? Was der für ein Vater ist? Und noch schlimmer, was werden die Leute über mich denken? Ich bin ja auch Teil dieser anscheinend so zerrütteten Familie. Wenn Konflikte wie dieser Konflikt in kollektiven Kulturen entstehen, dann klären das nicht unbedingt direkt die Konfliktparteien miteinander, sondern dann versuchen angesehene und nahestehende Leute in den Konflikten zu vermitteln. Mediatoren kennen wir heute auch noch. Und die versuchen, Versöhnung wiederherzustellen. Und in der Kultur würde man sich jetzt fragen, wer wäre so eine Person? Und da ist klar, das ist die Rolle dieses älteren Bruders. Er soll vermitteln. Das ist die Erwartung. Wir lesen hier gar nichts davon. Der, dem diese Rolle zufällt, er bleibt passiv. Das Ansehen des Vaters und die Beziehung seiner engsten Familie oder wenigstens, er müsste ja den finanziellen Verlust abzuwenden, das müsste ihm doch ein Versuch wert zu sein, die beiden an einen Tisch zu bringen. Es scheint es ihm nicht wert zu sein. Irgendwas anderes ist ihm wichtiger als die Versöhnung. Denn dass Jesus diesen Vermittlungsversuch bewusst nicht in die Geschichte einbaut, das lässt schon ein bisschen darüber erkennen, dass auch bei dem älteren Bruder ein bisschen was faul ist. Die Geschichte geht weiter und der jüngere Sohn verkauft den Besitz schnell und geht weg. Was bedeutet das? Erstmal, ein Drittel des familiären Besitzes fällt weg. Das an Landbesitz, an Tieren, was die Familie zum Leben eigentlich hat. Um ein Drittel schlagartig reduziert, die Familie wird ärmer. Und wenn wir lesen, der verkauft das schnell, heißt das Folgendes. Tiere und Land. Das wird nicht einfach so verkauft auf dem Markt, zack, 3 Sekunden und weg ist das Zeug, sondern normalerweise wird da verhandelt. Und im orientalischen Raum tagelang. Hingebohrt, diskutiert und so, das dauert. Wenn ich das schnell verkaufe, heißt das, mir geht es darum, dass ich überhaupt was bekomme und eigentlich, wie viel ich bekomme, ist mir gar nicht so wichtig. Das kommuniziert der Bruder damit, dass er das schnell verkauft. So wenig ist mir das Erbe, dieser Besitz unserer Familie wert, dass ich eigentlich möglichst schnell weg will. Ich will nicht mehr länger mit euch Zeit verbringen. Ich will das Geld und ich will es einsetzen. Die Beziehung, mein Vater, mein Bruder, wie es ihnen geht, ist mir völlig egal. Und das ist ein undenkbares Verhalten. Es wirft so ein schlechtes Licht auf den Sohn selbst, aber erst recht auf die ganze Familie als Prägungsort dieses Sohnes. Wo hat er denn seine Werte her? Und der ältere Bruder denkt, da wird noch Jahre später in der Dorfkneipe darüber geredet werden. Jedes Mal, wenn ich durchs Dorf gehe, werden die Kinder auf der Straße daran denken, an meinen Bruder und ihre Bemerkungen machen. Vielleicht bekomme ich nicht mal eine Frau, weil keiner aus irgendeiner ehrbaren Familie sich mit uns verbinden will. Was das Verhalten des Kleinen angerichtet hat, das betrifft unsere ganze Familie und vor allen Dingen mich. Wie konnte er mir das antun? Und jetzt geht's noch weiter. Dass der Vater nämlich auf die Bitte des Sohnes eingeht, das Erbe auszuzahlen, ist genauso empörend wie der Wunsch des Sohns ursprünglich. Eigentlich müsste so ein Vater sagen, was willst du von mir? Wünschst du, dass ich tot bin? Hör auf, geh weg. Das wäre eine angemessene Reaktion in der Kultur zu erwarten. Und der Vater sagt, okay. Und damit steht er selbst als schwach da. Er verliert sein Gesicht, er hat seine Söhne nicht unter Kontrolle. Die können ihm auf der Nase herumtanzen und er lässt es zu. Als Erinnerung, Jesus stellt Gott hier so vor. Und auch, dass die vermeintliche Schwäche des Vaters ein schlechtes Licht auf die Familie wirft, wird den älteren Sohn enorm geärgert haben. Erst mein kleiner Bruder und jetzt auch mein Vater. Sie zerstören den Ruf unserer Familie. Was denken Sie sich? Und er lebt in diesem Dorf, so lange wie es dauert, bis der jüngere Sohn zurückkommt. Vielleicht denkt er auch, wenn der Kleine unserer Familie schon so schlecht dastehen lässt, dann muss ich ja erst recht zeigen, dass an allen Gerüchten über meinen Vater als schlechten Vater und uns als schlecht erzogenen Söhnen nichts dran ist. Ich kann mir nicht den kleinsten Fehler leisten. Der ältere Sohn steht beschämt da. Die anderen haben etwas getan, was aber auch auf ihn zurückfällt und womit er von jetzt an leben muss. Ich musste heute an weniger dramatische, aber doch ähnliche Situationen denken. Das Muster, jemand mir Nahestehendes macht was Peinliches und das fällt auf mich zurück und ich schäme mich deswegen. Wer Kinder hat, wird das vielleicht kennen. Zum Beispiel die Kinder ziehen was Peinliches an und wollen unbedingt damit raus oder in die Kita oder wo auch hin. Zum Beispiel, manchmal kommen die auf die Idee, die Unterhose über die Hose anziehen zu wollen und denken, das ist jetzt so richtig sinnvoll. Oder auf den Kopf, keine Ahnung. Und mein natürliches Verhalten ist, man hält dagegen. Man versucht den Kindern zu zeigen, was das für eine dumme Idee ist. Man argumentiert und irgendwann wird man ärgerlich, wenn die Kinder hart bleiben. Und man kämpft. Man stellt sich vor, was die Leute denken werden. Wenn wir jetzt da mit dem Bus fahren, wie gucken die uns an? Oder wie sie die Kinder selber ansehen? Und was erlebt der für einen Spott in der Kita? Das wird sein kleines Herz doch so doll verletzen. Oder Angie hat noch ein Beispiel beigesteuert. Ihr Papa hat sie eine Weile öfter zur Schule fahren und ist mit seinem fetten SUV mitten auf den Schulhof gefahren. Da durfte sie dann aussteigen. Hat ihr wohl nicht so gut gefallen. Oder vielleicht ihr seid mit einem Partner zusammen und der verhält sich öffentlich, in der Öffentlichkeit richtig peinlich. Oder ihr seid mit Leuten aus einer Gruppe unterwegs, in der Kneipe oder was, und seid unterwegs und die machen sowas Richtiges, wo du dann denkst, oh Mann, mit wem bin ich hier unterwegs? Fällt euch was ein? Ähnliche Kategorie. Natürliche Folgen von so einer Situation sind mich ärgern, dass das überhaupt passiert, dass der andere mich da reinzieht, dass er das überhaupt macht oder es noch machen will. Wenn es noch davor ist, dann will ich das vielleicht verhindern, setz alles da dran, bevor es passiert. Oder wenn es zu spät ist, auch, was ich gerade schon gezeigt habe, mich distanzieren wollen. Ne? Ich habe damit nichts zu tun, ich kenne ihn gar nicht. Das sind irgendwie, weiß auch nicht. Andere Art, das Gefühl von Scham zu verarbeiten, ist mich distanzieren, aber auch über die anderen lustig machen. Irgendwie durch Lachen dem Ganzen ja, mich zu befreien. Und genau das passiert dem Älteren, nur irgendwie krasser. Er wird von seinem kleinen Bruder und von seinem Vater beschämt durch ihr Verhalten und er distanziert sich. Er vermittelt nicht, er hält sich da fein raus, soweit es geht. Von seinem Vater distanziert er sich aber nur innerlich und emotional, das sehen wir noch. Und er wird sehr zornig auf sie, dass sie ihm das angetan haben. Der Zorn schwelt und da kommt der Bruder zurück. Er selbst ist bei den Arbeitern auf dem Feld, vom Setting her eine Familie mit Angestellten und so, der wird sich nicht selber die Hände schmutzig gemacht haben, sondern wahrscheinlich eher die Arbeiter koordiniert haben. Und vielleicht geht er dann als letzter zu Hause, nach Hause. Auf dem Weg nach Hause hört er Musikinstrumente. Stellt euch so orientalische Musik vor. Zuerst den Rhythmus, der trägt am weitesten. Denkt so, Rhythmus irgendwie, das klingt nach Feier. Das klingt nach Party. Was ist da los? Und er beschleunigt seine Schritte und kommt nach Hause. Und bei solchen Festen ist die ganze Dorfgemeinschaft eingeladen, zumindest die wichtigen Leute des Dorfes. Und die Rolle der Söhne ist wichtig dabei. Auch seine Rolle. Die Rolle ist, sich um die Gäste zu kümmern, sie zu begrüßen, sie zu unterhalten, für sie zu sorgen. Er hat den Anfang nicht mitgekriegt, aber jetzt hat er seine Rolle und soll halt dabei sein. Er nähert sich und in der Nähe des Hauses, beschreibt auch hier in dem Buch, ist die normalerweise sind dann Leute drumherum, die nicht eingeladen sind zur Feier, aber die, das ist ja interessant, so, da ist ja nichts los, ist ansonsten kein Fernsehen und so. Und dann guckt man halt, was da so passiert und man hört die Musik, tanzt vielleicht draußen ein bisschen mit. Also es gibt Leute, die um dieses Haus, um diese Geschehnisse herum da sind. Und auf die geht er los, zu denen geht er, vielleicht seine Knechte, vielleicht andere Teenager, die nicht mit rein durften, weil sie zu jung waren. Er erkundigt sich, was ist hier los? Und die sagen, dein kleiner Bruder ist wieder da. Und er denkt, ach du Kack. So ein Schwächling. Was willst du hier? Du hast uns alles verdorben und jetzt willst du wieder zurück? Willst du es uns noch schwerer machen? Für mich bist du tot. Und er hört weiter zu und erfährt, dein Vater hat ihn wieder aufgenommen und als vollwertigen Sohn eingesetzt. Und wir feiern, dass er hier ist, dass sie versöhnt sind. Und mit Sicherheit kommen jetzt folgende Gedanken in seinem Herzen hoch. Ich bin nicht einverstanden. Ich will das nicht. Lass uns da noch mal drüber reden. Das ist nicht richtig. Der Vater nimmt seinen jüngeren Sohn an, einfach so, ohne Bedingungen zu stellen. Unter großen Kosten für sich selbst. Ein Drittel des Besitzes, die Schmach und Schande, wo wir letzte Woche sehr viel von gehört haben. Das ist schamlose Gnade, nach der unsere Reihe benannt ist. Und die polarisiert. Gnade, die ohne Bedingung gegeben wird, kann rasend machen. Denn das ist ungerecht. Und das allein würde vielleicht schon ausreichen, aber noch mehr Dinge heizen den Zorn des Bruders an. Ein Problem ist, der Vater hat bereits entschieden, was mit dem Sohn passiert. Er darf gar nicht mitreden. Das macht ihn sicherlich noch ärgerlicher. Und dass sein kleiner Bruder den Siegelring bekommen hat. Im Text steht Ring, aber wahrscheinlich ist das der Siegelring, der ihm Verfügungsgewalt über die Finanzen und Besitz der Familie zurückgibt, als Vollsohn mit allen Rechten einsetzt. Das bedeutet, genau, damit verliert der ältere Bruder die 2/3 des Geldes, die ihm zustehen, wenn der Vater stirbt. Das, was er sicher hatte. Das muss er jetzt teilen. Dazu kommt, dass der Vater sich schon wieder komplett blamiert hat. Das Ansehen der Familie ist wieder geschwächt. Mein Vater hat was gemacht? Der Vater hat sich erneut und noch viel krasser lächerlich gemacht, indem er seinem Sohn entgegengelaufen ist. Er hat ihn dadurch dem gerechtfertigten Spott und der Bestrafung entrissen, aber sich selbst als Zielscheibe des Spotts präsentiert. Er ist gerannt, hat seine nackten Beine gezeigt. Wir verstehen das nicht. Das ist krass in der Zeit. Und dann tut er so, als ob alle Beleidigungen durch den Sohn nichts gewesen wäre. Wie kann er das einfach machen? Ja, er handelt schwach und sentimental und so, als ob er wahnsinnig würde. Hat er dabei auch an andere gedacht, welches Licht da auf uns fällt? Und er denkt, ich werde Zeit meines Lebens nicht mehr als ich selbst gesehen, sondern als der Sohn dieses Wahnsinnigen. Wir sind spätestens ab jetzt die Familie im Dorf, über die man noch in Hunderten von Jahren Spottlieder singen wird. Wer soll uns noch ernst nehmen als Geschäftspartner, als Nachbarn? Und weiter wächst Zorn und Distanz in seinem Herzen. Wie gesagt, bei Festen ist es die Aufgabe der männlichen Vertreter der Familie, bei den Gästen zu sein. Das ist fester Teil des Geschehens. Aber er geht nicht hinein. Auch hier, wir sind wieder in einer dörflichen Kultur, die kennen sich alle. Neuigkeiten wie ein Lauffeuer. Die werden erfahren haben, der Sohn, der ältere Sohn ist gekommen. Alle gucken, was passiert jetzt. Und er muss reingehen. Und die spannende Sache wäre ja, wenn die Söhne jetzt aufeinandertreffen. Aber er geht nicht rein. Und es ist ein öffentlicher Bruch mit den Erwartungen der Familien und eine Beleidigung des Vaters als Oberhaupt der Familie. Auch das verstehen wir nicht. Glaubt's mir bitte. Jetzt wird der Bruch zwischen Vater und älterem Sohn offensichtlich. Es ist eskaliert. Der Sohn gehorcht nicht. Und alle Gäste bekommen das natürlich mit. Das ist dieses dörfliche Setting. Er geht nicht rein. Und die Aufmerksamkeit wandert jetzt zum Vater. Wie wird der reagieren? Alle sind neugierig. Gucken. Vielleicht wird es ein bisschen ruhiger. Was passiert jetzt? Der Vater muss auf die Beleidigung reagieren. Entweder zwingt er ihn, seine Rolle einzunehmen, bestraft seinen Sohn direkt oder ignoriert das so lange, bis alle Gäste weg sind und dann folgt anschließend eine unsanfte Behandlung, die den Respekt vor dem Vater wiederherstellt. Was auch immer, das ist dem Sohn völlig egal in seiner Rage. Er fühlt sich im Recht. Und auch hier lässt Jesus den Vater wieder ungewöhnlich sanft und gnädig handeln. Der lässt nämlich alle Gäste zurück und demütigt sich selber im Verständnis der damaligen Kultur, indem er selbst den ersten Schritt macht und hinausgeht. Im Text steht, da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Das heißt, er versucht ihn zu gewinnen für seine Perspektive. Er redet gewinnend mit ihm. Und das lässt ihn schon wieder als nachgiebig, als zu schwachen Vater dastehen. Erwartet würde, dass er ein Machtwort spricht, dem Sohn seine Grenzen aufzeigt, nicht sanft und wie ein Bittsteller zu seinem ungezogenen und rebellischen Sohn. Aber der Vater handelt überraschend anders. Er liebt beide Söhne ohne Unterschied. Er wird bei beiden Söhnen angetrieben von derselben aufopfernden Liebe, die keine Rücksicht auf sein eigenes Ansehen nimmt. Der Vater fühlt sich schon wieder schmerzhaft beleidigt durch die öffentliche Beleidigung, schmerzhaft verletzt durch die öffentliche Beleidigung. Seine Liebe wird jetzt auch vom zweiten Sohn zurückgewiesen. Der will nicht kommen, der will nicht mitfeiern. Und jetzt muss er den gleichen Preis bezahlen, um auch den älteren Bruder zurückzugewinnen. Wenn er ihn als Sohn zurückhaben will, dann muss er sich demütigen und hinausgehen. Wenn es ihm genügt, dass die Beziehung zu seinem älteren Sohn wie die zu einem Diener bleibt, wie wir merken, das ist es die ganze Zeit, dann ist ein Schritt der selbstlosen Liebe. Wenn es okay wäre, so, dann wäre es unnötig, was zu machen. Er könnte seinen älteren Sohn disziplinieren, in die Spur bringen, aber dadurch würde nur noch mehr Bitterkeit und noch tiefere Entfremdung entstehen. Wenn er den Vorfall einfach übersieht, untergräbt das seine Autorität als Vater. Und der Vater tut so das einzig Mögliche, was die Tür zu echter Reue und Versöhnung öffnen kann. Er trägt die Kosten für die Versöhnung. Und jetzt im Gespräch und sicherlich dem zweiten Spannungshöhepunkt der Geschichte wird ein weiterer Charakterzug im Herzen des älteren Sohnes sichtbar. Wir hören gleich rein. Sein Stolz, seine Überheblichkeit und damit seine fehlerhafte Selbsteinschätzung. Vers 29. Aber er hielt seinem Vater vor und Tim hat so cool vorgelesen. Ich darf nochmal. So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und ich habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie nur auch einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der das Vermögen mit den Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten? Auch wieder, habe ich in diesem Buch gelesen, konnte ich gar nicht glauben. Das Setting ist nicht, dass die zu zweit in irgendeiner Kammer irgendwo reden und keiner kriegt es mit. Er sagt hier, manchmal redet man in dem Dorf, ist so ein privates Gespräch und auf einmal schaltet sich einer von der Straßenseite ein und spricht mit. So müssen wir uns das hier vorstellen. Das ist nicht privat. Der Sohn redet richtig ungehörig mit seinem Vater. Der klagt den an, macht den richtig fertig. Das ist krass. Der Sohn findet das, was hier passiert, falsch, ungerecht und vergleicht sich mit dem jüngeren Bruder und dem Vater aufzuzeigen. Ich bin so viel besser als er. Du behandelst mich nicht so, aber ihn, das ist einfach schlecht von dir. Und das ist das Muster, das man bei stolzen Menschen findet. Sehr überzeugt von sich und weniger überzeugt von den anderen. Stolz sein bedeutet, sich in gutes Licht stellen müssen, weil es Teil des Selbstbilds und der Identität ist und sich auf Kosten anderer in gutes Licht zu stellen. Diese Umweltsünder, Wir versuchen wenigstens, das für die Umwelt zu tun, was wir können. Oder dieser Rabenvater, der setzt seinen Zweijährigen stundenlang vors Handy. Bei uns gibt's sowas nicht. Stolze, überhebliche, vergleichende ältere Brüder sind in allen Weltanschauungen und Gruppen zu finden. Ob Männer, ob Frauen, ob Kinder, ob Senioren, überall. So auch bei unserem älteren Sohn. Eine sehr selbstbewusste Darstellung seines Lebens gegenüber seinem Vater. So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und ich habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Wirklich. Im Vergleich dazu stellt er das Leben seines Bruders dar. Er hat das Erbe mit Prostituierten vergeudet. Ehrlich gesagt, woher will er das denn wissen? Der ist 5 Minuten da. Er ist gerade vom Feld reingekommen, er malt sich einfach aus, was passiert sein muss, und stellt seinen Bruder in schlechtes Licht. Er glänzt und sein Bruder versagt in seinen Augen. Und der Vater widerspricht ihm bei dieser Darstellung nicht, obwohl die mit Sicherheit in beide Richtungen übertrieben ist. Er setzt ganz anders an, weil das Problem anders anzugehen ist. Aber mal angenommen, der Ältere wäre wirklich so, wie er sich selbst beschreibt. Er ist dem Vater und damit Gott im Gleichnis aufs Peinlichste gehorsam. Er ist vollkommen beherrscht und höchst diszipliniert. Dann haben wir trotzdem gesehen, dass der Gehorsam nicht alles ist, weil der Hehl bricht. Sein Herz ist hart und die Beziehung zu seinem Vater ist marode. Und das ist es, worum es dem Vater geht. Nicht seine offensichtliche Sünde, sein Fehlverhalten. Es ist eine, die eine Barriere zwischen dem Sohn und seinem Vater aufrichtet. Sein Stolz auf sein moralisches Leben ist es. Nicht sein Fehlverhalten, sondern seine Rechtschaffenheit, sein richtig gelebtes Leben hält ihn davon ab, beim Festmahl des Vaters teilzunehmen. Er kann nicht wie sein Vater mit seinem Bruder feiern. Es ist ihm einfach zuwider. Wie kann das sein? Die Antwort ist, dass die Herzen der beiden Brüder sich viel ähnlicher sind, als es zunächst erscheint. Bis zu dem Ausraster des Älteren wirkt für uns ein Sohn schlecht und einer gut. Und doch leben beide entfremdet vom Vater. Der Vater muss auf beide Söhne zugehen und bietet ihnen an, in seine Arme zu kommen. Und Jesus will damit die Frommen seiner Zeit, die Pharisäer, die Schriftgelehrten abbilden, die versuchen, nach Gottes Willen zu leben und denken, dass sie es gut schaffen. Letztlich ist ihre Beziehung zu Gott aber genauso zerrüttet. Und das zeigt sich, wenn Gott Barmherzigkeit übt. Sie ärgern sich, dass Jesus viel Zeit mit den jüngeren Söhnen seiner Zeit verbringt und stellen ihn zur Rede. Die Verse 1 bis 3 habt ihr gelesen. Das ist der Ausgangspunkt dieser Gleichnisse. Um sein und Gottes Herz zu erklären, erzählt er dieses Gleichnis. Und die Botschaft muss für die Pharisäer schockierend gewesen sein. Der ältere Sohn ist am Ende des Gleichnisses nicht mit dem Vater versöhnt, wenn ihr weiterliest. Die Frommen sind noch im Konflikt mit dem Vater und die Jüngeren nicht. Das stellt alles auf den Kopf, was sie je gelernt haben. Und Jesus zeigt ihnen, ihre Beziehung mit Gott ist noch nicht geklärt, trotz ihres enormen Gehorsams. Das zeigt, ältere Brüder gehorchen Gott, um dafür etwas zu bekommen. Sie gehorchen Gott aber nicht, um ihn selbst zu bekommen, um ihm ähnlich zu werden, ihn zu lieben, zu kennen und ihm Freude zu machen. Ihr Herz ist nicht erfüllt von der Liebe des Vaters, sondern vom Denken an sich selbst und damit vergiften sie ihre Beziehung. Okay, vielleicht denkst du jetzt, endlich sagt es mal einer. Genau das ist das große Problem dieser Welt, dieser Stolz, diese Leute, die es anderen schwer machen, die nur darauf achten, wie sie wegkommen oder die so regelversessen sind. Ich wünsche euch wirkliche Freiheit, die ihr euch hier gemeint fühlt. Oder vielleicht hast du dich auch die letzten Wochen im jüngeren Sohn wiedererkannt und merkst, ja, ich liebe meine Freiheit. Ich will mein Leben so leben, wie ich es für richtig halte. Ich verrenne mich dadurch immer wieder, aber das ist mir auch wert. Vielleicht denkst du jetzt, ja, genau solche Leute wie der ältere Bruder, die machen es mir jetzt auch in Kirche richtig schwer. Vielleicht merkst du auch, da sind Wesenszüge beim älteren Bruder, die sind mir nicht fremd. Auch ich trage Zorn in mir. Auch ich habe so oft Angst darum, wie Leute von mir denken, über mich reden und wie sie mich behandeln. Vielleicht merkst du auch, ich habe die Tendenz, mich besser darzustellen, als ich bin. Oder auch ich habe die Tendenz, andere sehr kritisch zu sehen, sogar dabei von oben auf sie herabzublicken. Oder vielleicht merkst du auch ich habe die Sehnsucht danach, okay zu sein, den Ansprüchen zu genügen, mich selbst als guten Menschen sehen zu können. Deswegen versuche ich, die Regeln zu halten oder nicht negativ aufzufallen. Und hier fielen mir noch viele Synonyme und Beschreibungen ein, weil mein eigenes Leben das so gut illustriert. Und wie ich durchs Leben gehe, erinnert mich an so vielen Punkten an den älteren Sohn. Herzliche Einladung, verbring mal ein paar Tage mit mir, wenn du dir nicht vorstellen kannst, wie das aussieht. Mein Verhalten und vor allem meine Motivation, mein Zorn, meine Angst vor Scham, meine Überheblichkeit, die sind Hindernisse für Gott und zeigen mir gleichzeitig die Tiefe von Gottes Liebe. Weil je mehr mir davon bewusst wird, desto größer wird Gottes Liebe, der mich trotzdem liebt. Und so geht es hier den älteren Söhnen in der Geschichte. Da ist tiefe Dunkelheit und größere Liebe. Wer in der Geschichte ähnelt dir? Wir haben die zwei Söhne, von denen jeder seinen Weg wählt und erwartet, dass dadurch sein Leben gelingen oder gut wird. Aber Gottes Weg ist anders als diese beiden Wege und Denkweisen. Jesus zeigt auf, beide Wege, beide Söhne, das sind Sackgassen. Und jeder braucht es einzusehen, dass er geliebt ist und dass er aufgerufen ist, sich zu verändern. Und im Gegensatz zu Jesus teilen ältere Brüder die Welt in zwei Teile auf. Die Guten, wie wir sind drin. Und die Bösen, die das eigentliche Problem dieser Welt sind, die sind draußen. Jüngere Brüder tun genau dasselbe ein bisschen anders, auch wenn sie gar nicht an Gott glauben. Sie sagen, nein, die aufgeschlossenen und toleranten Leute, die sind drin. Und die fanatischen, die engstirnigen Leute, die das eigentliche Problem dieser Welt sind, die sind draußen. Jesus dagegen sagt, die Demütigen sind drin und die Stolzen sind draußen. Leute, die zugeben, dass sie weder besonders gut noch besonders aufgeschlossen sind, die bewegen sich auf Gott zu, weil die Voraussetzung dafür, Gottes Gnade zu empfangen, darin besteht zu wissen, dass man sie braucht. Leute, die meinen, mit ihnen sei alles in Ordnung, bewegen sich von Gott weg. Dafür erzählt Jesus die Geschichte, um allen Menschen zu zeigen, dass sie verloren sind, sich auf den Wegen des Lebens verirrt haben und einen brauchen, der sie annimmt, egal wie es in ihrem Herz und in ihrem Leben aussieht, für den sie einfach seine geliebten Kinder sind. Gott sieht uns als Verlorene, die Rettung brauchen, und das wollen wir so oft wie der ältere Sohn nicht einsehen. Er wünscht sich, Gott, der Vater, wünscht sich, dass wir zu ihm nach Hause kommen, trotzdem, in seine Arme. Punkt 2, Hoffnung für alle Söhne. Ich habe es schon kurz erwähnt, das Gleichnis endet, ohne dass klar würde, wie der ältere Sohn sich entscheidet. Für den Jüngeren ist klar, die Beziehung mit dem Vater ist wiederhergestellt, Ende gut. Für den selbstgerechten Sohn ist die Frage offen, wie es ausgeht. Geht er ins Haus, bleibt er draußen? Was denkt ihr? Feiert er mit oder hält er sich fern? Wie sind die Wahrscheinlichkeiten? Was braucht es? Was bräuchte es, damit der ältere Sohn reingeht? Ich denke, dass er sich durch Gottes Augen sehen muss. Und deswegen kommt der Vater zu ihm raus und versucht, ihm die Augen zu öffnen. Es könnte so aussehen: Mein Sohn, auch du bist verloren und ich suche dich. Auch du hast mich als Vater abgewiesen und ich bin dir gerne entgegengegangen, obwohl mich das lächerlich und schwach aussehen lässt. Ich habe dich viel lieber, als mir das Ansehen anderer wichtig ist. Ich tue das gerne, um dir einen Platz als Sohn in meinem Herzen zu geben und damit ich endlich einen Platz als Vater in deinem Herzen habe und nicht mehr nur als dein Herr. Komm rein, komm zu uns nach Hause. Und der ältere Sohn muss innerlich an den gleichen Punkt kommen, wo der Jüngere schon vor ihm angekommen ist, dass er zum Beispiel sagen kann, ich bin es eigentlich nicht mehr wert, dein Sohn zu sein, Vater. Dass er sagen kann, ich bin zwar anders als mein Bruder hier geblieben und nicht abgehauen, aber ich war trotzdem innerlich weit weg von dir. Ich habe mich wie mein kleiner Bruder mit meinem Leben verfahren. Wir haben beide für das Falsche gelebt. Es ist sogar völlig egal, ob das schlimmer ist, was mein Bruder getan hat oder was ich getan habe. Wir beide haben dich verletzt und das tut mir leid. Dieser Vater, den Jesus uns vorstellt, der wird auch dem älteren Sohn verzeihen. Und dann wird ihre Beziehung und ihr Miteinander zu dritt komplett anders sein als zuvor. Das ist Versöhnung. Und Gott hilft uns, diesen Weg zu gehen und selbst mit seinen Augen zu sehen, durch seinen Geist, Stück für Stück immer mehr, bis wir merken, dass wir ihn brauchen und wir merken, wie sehr er uns liebt. Wenn wir uns an ihn wenden und im Gebet mit ihm reden und um Hilfe bitten, dann kommen wir nach Hause zu ihm und wir fangen an, aktiv mit ihm zu leben und dann haben wir Geschwister, mit denen wir gemeinsam Gottes Familie sind. Die Frage war also an die Pharisäer gerichtet, die dieses Gleichnis aufmacht. Sehen Sie, dass ihre Beziehung zu Gott zerrüttet ist, weil sie stolz sind und es nur um Form und Gehorsam geht? Ändern sie sich? Und die Frage gilt ja auch uns heute. Die Einladung zu Gottes Fest richtet sich auch an dich, egal wo du dich auf dem Spektrum jüngerer, älterer Sohn einordnest. Wie entscheidest du dich? Kannst du Gottes Sichtweise auf dich annehmen? Kannst du akzeptieren, dass du nicht so gut bist? Dass du nicht so gut bist, dass Gott dich einfach so bei sich aufnimmt, ohne dass du von deinen eigenen selbstsüchtigen Wegen umkehren müsstest? Kannst du annehmen, dass Jesus für dich am Kreuz seine Schuld übernommen hat und an deiner Stelle ausgelacht und verachtet wurde, wie du für so vieles ausgelacht werden könntest? Seine Liebe ist unermesslich groß und er geht dir entgegen. Koste es, was es wolle, wo auch immer du bist. Punkt 3. Wir kommen langsam zum Ende. Einmal kurz durchatmen, eure letzten Konzentrationsreserven. Mir sind ein paar Auswirkungen davon aufgegangen, was es verändert, wenn wir als Gemeinschaft aus Gottes Liebe leben. Sie immer mehr verstehen, spüren, entdecken, wie sie uns von Scham, Zorn und Stolz befreit. Und vielleicht ist bei den folgenden Ideen und Vorschlägen etwas dabei, was dich inspiriert oder befreit. Ein paar konkrete Sachen. Wenn Gott dir gezeigt hat, dass Stolz oder Zorn in deinem Leben eine Rolle spielen und es nicht so viel mit dir macht, wenn es dich nicht so tief trifft, wenn es nicht so schlimm für dich ist, dann bitte Gott, dass er dir zeigt, wie schädlich Zorn oder Stolz für dich und für andere ist, wie ihn das anekelt und er dich trotzdem gleichzeitig liebt. Lass dich von ihm motivieren, die Quellen davon anzugehen. Bitte ihn dir zu zeigen, was du verteidigen willst, wenn du zornig wirst. Bitte ihn dir zu zeigen, wie er dich sieht, wenn du dich gerade als zu positiv siehst. Bitte ihn dir zu zeigen, warum du dich überhaupt besser als andere einschätzen musst. Bitte ihn, dich davon zu befreien. Wenn Gott dir gezeigt hat, dass Scham oder Angst um dein Ansehen, wie andere von dir denken, in deinem Leben eine größere Rolle spielen, dann schau auf den Vater, wie seine Liebe über die eigene Scham siegt. Gott ist sein Ansehen, seine Ehre sehr wichtig. Das wissen wir, wenn wir die Bibel lesen. Aber noch wichtiger ist ihm versöhnt, mit uns zu sein. Und am Ende wird es für ihn sehr ehrenvoll sein, kurzzeitig die Verachtung ertragen zu haben, um uns zu gewinnen. Gott verspricht dir kein Leben, wo niemand auf dich herabsieht. Aber er will dir helfen, dass es dir in seiner Liebe immer weniger ausmachen wird, wenn Leute auf dich herabsehen. Seine Einschätzung, wer und wie wir sind, ist so viel wahrer, heilsamer und befreiender als das Orientieren an der Meinung anderer Menschen, als das hier sein könnte. Such dir Gottes Aussagen und Einschätzung über dich in der Bibel. Es gibt eine Menge davon. Und so vieles, seien wir mal ehrlich, auch bei uns in der Kirche tun wir, damit andere was Bestimmtes über uns denken oder nicht denken. Und ich wünsche uns, dass das in gewisser Weise uns das egaler wird. Dass wir einfach Gutes tun, weil es richtig ist, egal was irgendwer denkt. Dass wir nicht Gutes nicht tun, weil es nicht gut für uns und andere ist. Dass unser Ansehen aber immer weniger eine Rolle spielt. Gott kann uns immer mehr davon befreien. Wenn du merkst, dass du dich zu viel vergleichst. Das Vergleichen ist sehr wichtig für den Älteren und die Basis seiner fehlerhaften Selbsteinschätzung. Das Vergleichen ist aber unwichtig für den Vater. Er hat zwei Söhne, die er liebt, die seine Hilfe brauchen. Wer von ihnen mehr oder weniger Aufmerksamkeit braucht, das ist ihm unwichtig. Er gibt's einfach. Ob du dich besser als andere Leute fühlst, ist nicht wichtig. Ob du dich schlechter als andere Leute fühlst, ist nicht wichtig. Geh du einfach deinen Weg mit dem Vater. Wenn Gott dir gezeigt hat, dass du schnell mal dafür sorgst, dass andere sich schämen oder du oft über Leute lachst, dann sorgst du vielleicht mit dafür, dass es andere schwerer haben, umzukehren, weil sie sich keine Blöße geben wollen. Bitte Gott, dir zu zeigen, warum du das machst und dich davon zu befreien. Und auch damit liebt Gott dich, kommt dir entgegen und will dich davon befreien. Ein letztes Gedankenspiel. Wenn wir eine ähnliche Erfahrung machen, wie zum Beispiel der jüngere Sohn hier im Gleichnis und Gottes Annahme so richtig krass erfahren, dann wird unser Verhältnis zu Gott, unser Verhalten und unsere Einstellung komplett verändern. Stellt euch nämlich vor, dass der jüngere Sohn ein paar Monate später noch länger abends für den Vater auf dem Feld arbeitet, als von ihm erwartet wird, und jemand kommt vorbei und fragt, warum arbeitest du noch? Versuchst du deinem Vater zu imponieren oder was? Was willst du diesmal von ihm? Und der Sohn würde wahrscheinlich verärgert antworten, du kennst meine Geschichte nicht, sonst würdest du nicht so reden. Angst vor Strafe oder der Wunsch nach Belohnung haben in seinem Herzen keinen Platz mehr. Auch ein Hochgefühl, weil er härter arbeitet als die anderen, wird keine starke Motivation für ihn sein. Stattdessen ist Platz für tiefe Dankbarkeit, für eine echte Vater-Sohn-Beziehung in seinem Herzen. Und das wünsche ich uns so sehr. Amen.